Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherbacken aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von zwei Stricher packen aus. Sonderausgabe heißt in dem Fall, es sind nicht zwei Stricher, es ist ein Stricher, also ein Stricher unterwegs. Der andere Stricher, Olli Hilbring, der hat heute seine Ausstellungseröffnung in Kassel in der Karikatura. Schöne Grüße dahin, da wird er wahrscheinlich in der nächsten regulären Folge sehr, sehr viel von erzählen. Ich, Michael Holtschulte, bin gerade in Prerow. Ich sitze im Keek-In. Im Kulturkarten. Und das hört man wahrscheinlich auch ein wenig Atmosphäre, ist nicht so wie gewohnt im Tonstudio. Und mir gegenüber sitzt Wolfgang Kleinert. Hallo Wolfgang.
Hallo Micha.
Wolfgang, weißt du eigentlich, dass das ein lang gehegter Wunsch von uns beiden war, also Olli und mir, dass wir dich mal im Podcast interviewen?
Ja, ihr habt es irgendwann schon mal gesagt, ich glaube vor 2 Jahren im Sommer, als ihr hier wart.
Ja, es hat bis jetzt natürlich nie so geklappt, dass wir dann noch zu zweit irgendwie unterwegs gewesen wären, dass man dich dann mal kriegt.
Okay.
Und Olli hat mir erlaubt, dass ich das jetzt alleine machen darf. Okay. Das ist sehr nett von ihm.
Ja.
Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Wir gucken gerade auf eine Cartoon-Ausstellung. Cartoonair, was ist das?
Cartoonair, das ist eine Freiluftausstellung, die wir seit 18 Jahren in Prerow machen. In einem Garten hier im Keek-In, also da, wo auch ein Veranstaltungssaal ist und ein schönes Café. Und das sind Ausstellungen der besten Cartoonisten Deutschlands. Natürlich auch, seid ihr beide natürlich da auch damit dabei.
Die besten Cartoonisten Deutschlands und Olli Hilbring.
Nein, ihr seid natürlich auch dabei. Und ach so, übrigens, ich muss mal kurz unterbrechen, weil als du angefangen hast, hast du ja von Ollis Ausstellung berichtet. Und ich bin ein bisschen traurig über die, ich nenne sie jetzt einfach mal Schnarchnasen aus Kassel. Also ich hoffe, sie sehen es mir nahe.
Ja, kein Problem. Wir sind immer Fans der deutlichen Worte. Okay. Wir sind auch schon einmal angelegt.
Ich muss mal sagen, da ist eine Ausstellung von Olli Hilbring. Und gut, man kann es mir vorwerfen, dass ich es nicht selber gemacht habe. Und wir haben sehr, sehr viele Postkartenmotive von Olli Hilbring aufgelegt. Und die sind nicht in der Lage, die zu bestellen zu dieser Ausstellung.
Oh,
ich habe es mal drauf ankommen lassen. Ich habe gedacht, wartest du mal, ob sie bestellen. Und sie haben es nicht gemacht. Okay, gut. Jetzt aber zurück zum Cartoonair.
Ja, bleiben wir mal bei dieser Veranstaltung. Ich sehe Martin Sonntag auch nächste Woche, aber der ist ja jetzt in Frankfurt. Also, aber dem kann ich ja trotzdem meinen Hintern treten, dass auf sowas zukünftig besser geachtet wird.
Ich weiß nicht, ob das für ihn interessant ist, aber mach's.
Ja, in Frankfurt ja auch.
Na, in Frankfurt, das ist ja ein Museum, das ist ja was anderes. Da werden ja andere Leute ausgestellt als in Kassel. Und da ist sowieso der Anspruch vom Laden ein bisschen anders. Da haben es unsere Karten sowieso schwerer. Da sind wir aber immer mit einer kleinen, feinen Auslese mit dabei. Und die wird auch gut nachbestellt. Das heißt also, die Leute mögen diese Karten. Also man hätte sie durchaus auch in Kassel anbieten können. Und, falls Kassel das hörst, die Ausstellung geht ja eine Weile, können sie immer noch bestellen.
Deshalb sagte ich, nächste Woche werde ich Martin mal Bescheid sagen. Schöne Grüße auch an Saskia, die ist ja in Kassel jetzt verantwortlich.
Ja, von mir auch Grüße an Saskia, man war jetzt auch nicht böse gemeint.
Nein, ich hoffe, das wird auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ja, du hast auch schon direkt die Postkarten erwähnt. Du bist Erfinder der Cartoon-Postkarten, du bist Erfinder des fiese Bilderbuchs, der Cartoon-Anthologien, Erfinder von dieser Veranstaltung, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Woher kommt die Affinität zu Cartoons?
Ja, das ist gut. Also da ist ein Buch dran schuld. Und zwar ein Buch von Herbert Sandberg. Das heißt Der freche Zeichenstift, kann ich jedem nur empfehlen. Ist in Mitte der 60er Jahre im Eulenspiegel Verlag erschienen. Und Herbert Sandberg, das war ein berühmter Grafiker in der DDR, der hat so alles zusammengesammelt, was es an damals gegenwärtigen und auch aus den Anfängen der Karikatur aus dem 20. Jahrhundert alles zusammengesammelt von Leuten, die es da gibt. Und hat die in einem Buch zusammengestellt. Da waren Ostleute dabei, da waren Westleute, da war Loriot dabei schon, da waren andere Westleute, da fällt mir jetzt nicht ein, Stuttmann war noch nicht dabei, also politische Karikaturisten, war die ganze DDR-Riege dabei. Und damals war ich so 12, 13 und dieses Buch hat mich so fasziniert, das kann man heute noch sehen. Ich habe da immer Bewertungen abgegeben, habe also den Karikaturen, also Zensuren gegeben und das ist irgendwie war sowas wahrscheinlich, was in mir drin ist, dass ich jemand bin, der gerne auswählt und versucht, die Besten rauszuholen. Und der den Spaß, den er hat, gerne anderen vermittelt. Das ist eigentlich die Grundidee.
Ja. Und ja, du bist sowas, wie man heute sagt, ein Gatekeeper, ne? für diese Anthologien, für die Postkarten, da führt kein Weg an dir vorbei. Und wir hatten ja auch lange gebraucht, bis ich hier erst einmal teilnehmen durfte. Und da war ich so happy. Und ja, ich bin jetzt zum dritten Mal Cartoonist vom Dienst.
Aber du bist doch schon eine Weile dabei. Also.
Ja, aber ich habe davor die Jahre, habe ich dann immer die Bilder im Internet gesehen, hier von der tollen Veranstaltung, ja, wo die ganzen Kollegen zusammen feiern. Und ich saß zu Hause und dachte, da muss ich unbedingt hin und habe dich ja dementsprechend immer genervt.
Ja.
Man hört es jetzt gerade auf der Aufnahme, du nicht, weil du hast keine Kopfhörer auf. Der Wind, der macht sich manchmal ein wenig bemerkbar, aber ich denke, wir ziehen das einfach so durch. Zur Not muss ich eine KI darüber laufen lassen. Ja, Cartoonair, wie läuft's denn dieses Jahr?
Gute Frage. Läuft nicht so gut wie sonst.
Ist das 18. Jahr jetzt, ne?
Ist das 18. Jahr und wir sind ein bisschen verwöhnt, also weil es ging eigentlich immer vom ersten kontinuierlich bergauf und die Höhepunkte hatten wir in der Corona-Zeit, weil unser Konzept voll in diese Zeit passte. Als Freiluftausstellung waren wir eine der wenigen, die mit ganz geringen Auflagen halt unsere Sachen zeigen konnten und da kamen natürlich sehr viele Leute, die sonst nirgendwo hingehen konnten in der Zeit und oder nur unter großen Auflagen. Und uns ist es schon klar, wenn man es das 18. Mal macht, hat es nicht mehr den Reiz des ersten Mals. Und wir stellen aber auch fest, dass es in der heutigen Zeit immer schwieriger wird, also für Veranstaltungen zu werben. Die Idee, hierher zu gehen, ist ja unter anderem auch dadurch entstanden, dass wir gemerkt haben mit unseren Galerien in Berlin, dass es unheimlich schwer ist, die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, weil in Berlin sind irgendwie jeden Tag 1500 Veranstaltungen, die miteinander konkurrieren. Und da haben wir gesagt, wir müssen dahin gehen, wo viele Leute sowieso sind und nicht denken, die kommen zu uns, sondern wir gehen zu ihnen. Und wenn die sich ein bisschen langweilen, sehen sie, dass wir hier sowas anbieten. Und das bieten wir noch so an, dass man von außen reingucken kann. Und das Konzept hat super funktioniert, hat sich sehr gut entwickelt. Und dieses Jahr sehe ich so ein bisschen einen Rückgang. Das hängt ein bisschen auch mit Problemen mit dem Kurbetrieb zusammen. Wir haben in diesen Jahren hier in den 18 Jahren 8 Kurdirektoren verschlissen. Also es sind immer neue gekommen und immer wieder ein bisschen
die haben sich alle totgelacht hier.
Genau. Und immer wieder, oder wir haben uns über die totgelacht, also weil es so eine Pfeifen waren. Und wir müssen immer wieder neu verhandeln. Und diesmal ist es irgendwie ganz komisch, es ist kaum Werbung hier. Es ist auch viel schwieriger mittlerweile, also mit den Medien zu werben. Die Zeitungen haben an Einfluss verloren. Die Ostsee-Zeitung war mal unser Medienpartner. Das war mal super am Anfang. Da war jede Woche ein Cartoon drin, das reichte. Und das Publikum wird so ein bisschen älter. Die jungen Leute gucken sich lieber andere Sachen an. Also irgendwie ist es nicht ganz so wie früher, aber es ist immer noch gut.
Ja, du sagtest gerade, nicht so wie beim ersten Mal, wobei das erste Mal ja sicherlich auch sehr speziell war. Das war ja nicht hier am Kulturgarten, ne?
Ja, mit dem ersten Mal meinte ich das hier in diesem Garten. Also das allererste Mal haben wir ja irgendwie am Deich uns platziert und weil wir dachten, damals war hier, wurde dieser Veranstaltungsort gebaut. Und dann dachten wir, der Deich ist eigentlich ziemlich okay, weil da ganz, ganz viele Leute vorbeigehen, aber es sind die falschen Leute. Es sind die Leute, die fragen, was ist denn das, eine Kartonausstellung? Und die
Comics.
Und das sind wirklich Leute, die gehen Bahn an der Seebrücke und essen eine Bratwurst, trinken Bier und gehen dann in ihre Ferienwohnung und wollen ansonsten morgens noch Brötchen holen und die Bildzeitung, aber das war's auch schon.
Ja, ich glaube, das Problem ist auch tatsächlich, die auf dem Weg vom Strand und zurück abzuholen, weil die da in dem Moment wahrscheinlich erstmal das Bedürfnis haben, zum Strand zu kommen und danach erstmal irgendwie duschen.
Ja gut, aber die kommen 3 oder 4 Mal vorbei und manchmal ist ja auch ein Wetter, wo sie also nicht an den Strand können, dann könnten sie ja eigentlich dahin kommen auch. Also.
Und dann hat innerhalb von Prero tatsächlich der Standortwechsel zum Erfolg geführt.
Der hat zum Erfolg geführt, muss man eigentlich sagen, obwohl der Ort jetzt nicht irgendwie so ein Präsentierteller ist. Wir sind ja doch ein bisschen umschlossen hier von Gebäuden, aber es ist eben der Ort, wo Leute wissen, hier findet Kultur statt. Also da gibt es einen Saal, wo Veranstaltungen sind. Hier gibt es eine Bibliothek, hier werden noch die Führungen durch den Ort gestartet und also die wissen, dass hier der richtige Ort ist und es ist ja so, wir sind ja wirklich auch nur für 10-15% der Urlauber interessant, also die im Urlaub mehr erleben wollen als Ostsee und Ferienwohnung und Edeka. Und die gucken sowieso, was sie machen können und wenn wir die kriegen, dann ist es gut. Und das Gute ist eben, die kommen eben nach und nach aus allen Bundesländern hierher. Also wir müssen nicht irgendwie nach München fahren, um die Münchner zu bespaßen oder nach Berlin oder, weiß ich, nach Thüringen. Die kommen alle hierher. Das ist eigentlich das Gute an diesem Konzept.
Ja, und vor allen Dingen, es ist nicht nur eine Ausstellung, sondern es ist ja insgesamt ein Event über den Sommer, über die Saison hier. Wir haben jetzt, ich gucke hier gerade auf die Veranstaltungsplakate, 6 Veranstaltungen im direkt daneben liegenden Saal. Ich habe ja selbst am Dienstag hier eine Show gehabt, die sehr schön besucht war, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil das halt kurz vorher noch nicht so abzusehen war. Was allerdings auch dem geschuldet ist, dass natürlich die Urlauber erst irgendwie immer so von Woche zu Woche kommen und dann erst die Karten kaufen. Es gibt das Abschlusswochenende, wo die Zeichner zusammensitzen, die eingeladen sind und dann hier signieren für die Leute. Also ist logistisch ganz schön was zu tun, ne?
Ja, aber es geht. Also man kriegt das in den Griff. Zumal wir ja auch immer Hilfe von den Kartonisten vom Dienst haben, wie von dir, du ja ein treuer Kartonist vom Dienst bist. Also du dann auch schon mal reinguckst hier und auch also mithilfst am Kiosk. Und ansonsten, ja, ist das, für mich ist immer so, immer das, was du gerade beschrieben hast, für mich sind immer die schlimmsten Tage kurz vor den Veranstaltungen, wenn man immer auf die Vorverkaufszahlen schaut, weil die sind hier wirklich schwer zu berechnen, wie du sagst, weil wenn du jetzt meinetwegen 3 Monate vorher Werbung machst, wen interessiert das? Der fährt in 2 Wochen weg. Also, und deshalb ist es immer so, man hofft immer, dass die Leute, heutzutage können sie ja über Reservix oder Event-Teilmeister, ne? Ja. Können sie bestellen und das machen sie auch mehr und mehr. Und eigentlich dachte ich immer, es würde sich mehr rumsprechen, dass unsere Veranstaltungen schon cool sind und dass die Leute schon vorher gucken, dass was da läuft. Aber es ist irgendwie nicht so. Also die Leute entscheiden sich ziemlich spontan.
Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch dann, wenn sie keinen Tisch bekommen haben in dem Restaurant, was sie haben wollten. Und wenn dann um 19 Uhr Tisch gebucht ist, 20 Uhr ist die Veranstaltung, dann sagen die vorher, nee, da können wir keine Karten kaufen. Der Tisch ist wichtiger in solchen Orten. Ja, ich erlebe es auch immer wieder auf Baltrum, weil die ja auch dementsprechend nicht so lange aufhaben. So, was jetzt besonders interessant ist, jetzt nicht, dass du so Berlinerst, das hört man wahrscheinlich sehr gut raus, aber du bist in der DDR groß geworden.
Ja.
Und
Ost-Berlin.
In Ost-Berlin, ja. Das hast du ein professionelles Berlinerisch drauf, würde ich sagen. Ich höre das sehr gerne. Aber die Betonung jetzt mit der DDR ist, du kommst ja aus dem Bereich mit den Cartoons und der Satire. Und was ich daran so faszinierend finde, ist im Grunde genommen die Frage, wie war das möglich? Weil wir reden ja über eine Diktatur.
Ja. Es ist interessant, also jemand, der in der Diktatur gelebt hat, der sieht ja eine Diktatur völlig anders als jemand, der Beschreibung über die Diktatur liest. Es geht mir ganz genauso mit der Nazizeit oder meinetwegen mit der Sowjetunion oder so. Es findet ja trotzdem immer noch normales Leben statt und bei allen Einschränkungen ist es so, dass natürlich eine Diktatur auch so funktioniert, dass die da an der Macht sind, irgendwelche Ventile einbauen, damit der Dampf abgelassen wird. Also das ist bloß anders als in der Demokratie. Das heißt also,
so Brot- und Spiele-mäßig.
So zum Beispiel. Also ich sag mal, es gab ja Kabaretts. Also in den Zeitungen stand immer, wie toll alles ist. Mhm. In den meisten Zeitungen, wie toll alles ist. Und der Journalist wurde definiert im lenischen Sinne als Diener der Partei. Der hatte eigentlich nur die Aufgabe, den Menschen mitzuteilen, wie toll das ist, was die Partei macht und wie toll der Sozialismus ist. Wir wussten alle, dass die Realität anders ist. Das wusste jeder. Wobei sich vielleicht diese Leute, die das dort geführt haben, von der Realität immer mehr entfernt haben. Das war, glaube ich, der größte Fehler, den sie gemacht haben. Und dieses Leben fand so statt, dass man natürlich im Privaten sich über die Sachen lustig gemacht hat und dass man natürlich auch, das war erlaubt, klar war das manchmal durchsetzt durch Leute, die das irgendwo weitergemeldet haben, aber das war jetzt so, das konnte man eigentlich schon irgendwo erkennen, wenn man nicht blöd war, wer dafür in Frage kam und das konnte man auch einschätzen. Mhm. Und dann war es ja so, dass wenn du jetzt willst, dass die Leute dir weiter folgen, musst du ihnen noch immer mal die Möglichkeit geben, dass du an bestimmten Stellen, also jetzt nicht öffentlich, also für alle sichtbar zugibst, es gibt doch Fehler und es gibt doch, ist doch Kritik möglich. Und da war es eben so, dass gerade die Kabaretts und die Cartoons, also die Karikaturen dazu da waren, um als Ventile sozusagen, um Druck abzubauen, dass die Leute das Gefühl hatten, wenn sie Karikaturen sehen, die also sich auseinandersetzen mit Problemen, die sie im Alltag haben, dann hatten sie das Gefühl, okay, da ist ja wenigstens jemand, der
darauf das eingeht. Genauso sieht, ne?
Genau.
Und so kleinen Finger geben.
Quasi. Und so war es eben, dass also der Eulenspiegel, bei dem ich, also ich habe ja Journalistik studiert, also ich sollte ja so ein Diener der Partei werden und ursprünglich wollte ich mal, hatte ich gedacht, ist eine ganz gute Chance, vielleicht mal dann ins Ausland zu gehen und, weiß ich, seine Zeit in Paris zu verbringen.
Und nicht mehr wiederzukommen, oder?
Nein, das war gar nicht mal so. Also du musst, guck mal, meine Eltern waren beide Kommunisten und ich bin in dem Sinne erzogen worden. Und meine Eltern, ich mochte meine Eltern, und meine Eltern waren aber auch welche, mit denen man diskutieren konnte. Also das meinte ich so. Es war so nicht so, dass wir alle irgendwie dem Stuhl gefolgt sind, sondern jeder hat irgendwie seinen Platz gesucht. Und ich habe dann irgendwann mal im Studium angefangen, zum Glück komische Geschichten zu schreiben und habe mal irgendeinen Preis gewonnen bei so einem Literaturwettbewerb und wurde dann interessant für einen Eulenspiegel. Und jetzt wollte ich nur sagen, Diener der Partei, das mit dem Ausland hat sich sofort für mich erledigt, als ich einen Freund besucht habe, der in Prag Korrespondent war. Und der saß eigentlich nur in seiner Wohnung und hat die Bude Pravo, das war das Organ der Tschechen, übersetzt oder die Nachrichten von der tschechischen Nachrichtenagentur. Und wenn der irgendwo hinfahren wollte, musste er die Botschaft fragen. Also in Prag schon. Okay. Ich dachte, aus diesem Grund brauche ich nicht mal nach Paris zu gehen, dann bleibe ich lieber zu Hause und entscheide selber, wo ich hinfahre, zumindest in der DDR oder da, wo man hinfahren konnte. Und nachdem ich diesen Preis gewonnen hatte, den ich dem Eulenspiegel geschickt habe, die dann die Geschichte aber nicht veröffentlicht haben, weil der Chefredakteur der Meinung war, die ist systemgefährdend. Es ging da um so einen Schwimmer, der also mit 5 Jahren Weltmeister im Dauerkopfstand unter Wasser wird und dann immer mehr, also sozusagen als Repräsentant zum Schluss immer ständig im Wasser steht und dann also ein Fisch wird. Und den finden sie irgendwann und dann ehren sie den. Egal. Kam ich zum Eulenspiegel und da, das war das Satireblatt, und da hatten wir immer 3 Seiten, wo wir den Westen gegeißelt haben. Und dann hatten wir ein bisschen Humor. Und dann haben wir Kritik an Mitropa. Also das war, Mitropa kennst du, ne? Das ist also wie Schlafwarengesellschaft, also Verpflegung im Zug. Oder die Leute sind in Gaststätten schlecht behandelt werden. Oder es gab keine vernünftigen Schuhe. Das konnte man alles da machen. Und der Eulenspiegel war eine Zeitung, die hatte eine Auflage von 500.000, Satireblatt.
Wow. Und heutzutage ein Traum.
Und war nicht zu bekommen. Die bekamst du nur unterm Ladentisch. Also war... So. Und genauso wie die Zeitung, in der ja sehr viele Karikaturen noch veröffentlicht wurden, gab es alle 2 Jahre große Karikaturausstellungen in Berlin und im Wechsel in Leipzig. Und da standen die Leute Schlange, weil sie das Bedürfnis hatten zu gucken, was ist möglich. Und die Karikaturen in der DDR waren so, dass die nicht direkt erzählt haben, worum es ging, sondern die haben mit Metaphern gearbeitet. Und das Vergnügen der Leute war,
das zu dechiffrieren.
Lesen, die zu lesen, ja. Die zu entschlüsseln, genau. Und das war natürlich auch die Aufgabe von den Leuten da im Zentralkomitee, von der Abteilung Agitation. Und es gab mal eine sehr lustige Geschichte. Bofinger hatte mal einen Titel beim Eulenspiegel gemacht. Es gab mal irgendwann eine Idee von Erich Honecker, man gibt den Sachen neue Etiketten, dann kann man den Preis erhöhen. Das ist aber im Grunde dasselbe drin. Das nannte man Gebrauchswerterhöhung.
Weil heutzutage gesagt, werden dafür Negativpreise vergeben.
Oder heutzutage werden einfach die Armaturzahlen verringert.
Ja, Milke hat ja gerade diesen Negativpreis gekriegt. Ja, genau. Preis erhöht und das Gewicht verringert.
Ja.
Das ist so genau das.
Und so ähnlich war das da. Also da und Bofing, und also da hieß dann der Wodka nicht mehr Blauer Würger. Also Blauer Würger hieß er sowieso nicht, so nannten wir ihn, sondern er hieß eben Edelschnaps oder so und kostete eben doppelt so viel. Und Bofinger hat den Titel im Eulenspiegel gemacht, da hatte jemand die Bockwurst umbenannt in Darmetta und hatte so 4 Enden gemacht und hatte den Preis verdoppelt. Und diese Zeitschrift wurde eingestampft. Ja, aber das waren so, wo die Leute sich gefreut haben über so eine Kleinigkeiten. Und das hat eben auch Spaß gemacht, da das zu machen oder auch kleine Geschichten zu schreiben oder dann auch loszuziehen und die vor Leuten vorzulesen. Das waren so die Sachen. Und damit konnte man sich ganz gut privat arrangieren. Und den Leuten hat es Spaß gemacht.
Also ist es jetzt nicht so, wie man es vielleicht glaubt, dass du unter Lebensgefahr gearbeitet hast beim Eulenspiegel?
Nee, ich bin ja allerdings, ich muss sagen, doch, ich bin ja, eine Zeit lang war ich ja für den Westen zuständig. Ich bin ja auch nach Westdeutschland gefahren und war unter anderem auch mal beim Treffen der SS-Division Totenkopf in Oberaula. Die haben so ein Kameradschaftstreffen gemacht. Und da kam mir das sehr zugute, dass ich so Berliner habe. Die dachten, ich komme aus West-Berlin. Mhm. Und der hat auch so einen ulkigen Presseausweis. Also der hatte nichts zu tun mit denen, die ganzen Kollegen aus dem Westen hatten. Die wurden belagert von allen, von Stern, Spiegel, von dpa, von allen. Und keinen haben die reingelassen. Mich haben die reingelassen. Und dann hatte ich noch einen Kollegen vom Deutschlandfunk, der wollte dann immer von mir wissen, was haben die erzählt. Und dann hatte ich richtig so Interviews mit Kamerad Hoffmann und habe immer so getan, als ob ich sie verstehe. Und das hat gut funktioniert. Also
jetzt aber weiß, gedacht, was noch draus machen kann.
Ja, bloß wir hatten das Problem war, ich habe immer gedacht, ich möchte gerne so was machen wie Wallraff. Aber Wallraff konnte sich immer lange vorbereiten. Und wir haben dann immer irgendwie 3 Tage bekommen, um dahin zu fahren. Dann haben wir schnell noch irgendwie Arbeitslosenzentrum in Kassel mitgenommen und noch irgendwas und haben dann 3 Berichte darüber geschrieben. Oh. Ja, also das war meine Lebensgefahr bei den SS-Leuten.
Aber in Westdeutschland.
In Westdeutschland,
ja. Das muss man ja dazu sagen. Und als dann die Mauer gefallen ist, hast du dann angefangen, im Cartoon-Bereich verstärkt als, ich sag jetzt allgemein mal Herausgeber-Tätigkeiten.
Genau, also es war dann so, dass der Eulenspiegel ja auch davon vorstand, wie es weitergeht. Und es gab dann viele Diskussionen. Ich wurde damals in die Redaktionsleitung gewählt und war dann plötzlich zuständig für Kultur und Cartoon. Und damals kam auch gleich Erich Weilnig vom Elefantenpressverlag und wollte in den Eulenspiegel mit einsacken. Der hatte ja damals die Titanic und den Buchverlag. Und wir haben uns aber dagegen gewehrt und haben eigentlich, war es meine Idee, so ein ähnliches Modell aufzubauen und zu sagen, wir haben halt eine Zeitung, die wir versuchen weiterzuführen und vielleicht so unter dem Zeichen Anwalt des kleinen Mannes sozusagen weiterzumachen als Eulenspiegel und gleichzeitig um den Eulenspiegel so eine Art Buch und Merchandising, also Merchandising war damals noch nicht so verbreitet, aber Bücher, Ausstellungen, vielleicht Plakate und Postkarten zu machen. Und in der Diskussion damals bin ich nicht weitergekommen, weil die Besitzer dann, also irgendwie, die wollten nicht irgendwie irgendjemand die Initiative geben, also die blockierten das. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann gründe ich selber einen Postkartenverlag und einen Verein. Das habe ich dann gemacht, 91, mache das für mich. Und dann gab es eine große Auseinandersetzung. Es ging darum, wie sind die Rechte an Zeichnungen? War in der DDR nicht so ganz klar. Wir haben ja früher auch im Eulenspiegel einfach Bilder aus Westzeitungen nachgedruckt, ohne dafür irgendwas zu zahlen. Die Zeiten hatten sich geändert. Ja. Also wir haben auch Bilder aus Ostzeitungen, also aus osteuropäischen Zeitungen abgedruckt. Viel von Bartak und so. Und jetzt hatte sich alles geändert. Und jedenfalls haben die behauptet, diese Produkte wären, die Rechte wären an der Zeitung. Und ich habe ja gesagt, das kann nicht sein. Die Rechte sind bei den Autoren. Und der Streit führte dazu, dass sie mich gebeten haben, wenn ich das mache, aus dem Blatt rauszugehen. Haben wir einen Aufhebungsvertrag gemacht. Und dann habe ich also meinen Postkartenverlag gegründet und wusste, dass ich davon nicht leben kann und beziehungsweise wollte davon eigentlich leben und wollte gleichzeitig auch noch eine Galerie und Ausstellung machen und wusste, davon kann ich nicht leben. Und habe dann einen Verein gegründet, Partner gesucht, Lappern gefunden. Große Glück, dass dieser Schwalm so alt war wie ich und wir so vom Lebenslauf so ähnliche Stationen hatten, ihr nur in Oldenburg, ich hier. Und dann fing das an mit der ersten Ausstellung im Rathaus Köpenick im Sommer 92.
Wow. Da habe ich, glaube ich, gerade angefangen, Cartoon zu zeichnen.
Siehste, und da haben wir so einen internationalen Wettbewerb gemacht zum Thema Geld, weil ja damals war gerade die Währungsunion relativ frisch. Und haben dann so die ganzen, also da hatten wir auch Glück, dass also gerade die Karikatura ja auch so weit entwickelt war, dass die hatten geguckt, was passiert im Osten, kam es zu den ersten Treffen zwischen Achim Frenz und mir und haben wir auch überlegt, was man so zusammen machen kann. Wir haben ihnen dann so die Zeichner vermittelt für ihre Ausstellung 70 mal die volle Wahrheit, da haben sie so eine Ost-West-Ausstellung in Kasse gemacht und sie haben uns die Kontakte zur neuen Frankfurter Schule und zu anderen vermittelt und dadurch entstand so eine Zusammenarbeit, die ja lange dann auch fortbestand und wo jeder seinen Teil beiträgt.
Wow.
Wir denken, wir machen Pionierarbeit hier in Prio, weil das Schöne ist, als wir hier anfingen, da kamen ja Ausstellungsbesucher, du warst ja noch nicht da,
Richtig.
Aber die wussten nicht, wer Uli Stein ist. Und das war für mich undenkbar, dass jemand kommt aus dem Westen und nicht weiß, wer Uli Stein ist.
Die Westler wussten nicht, wer Uli Stein ist?
Ui. Also wir haben Leute hier an den Cartoon rangeführt, die vorher noch nie wussten, die wussten vorher nicht mal, was das ist. Also Leute, die dann hierher gekommen sind und die dann diese Schwellenangst, die man immer drin hat, also ganz schnell überwunden haben, als wir gesehen haben, hier drin wird gelacht, dann kamen die rein und dann haben die alle gesagt, großartig, und irgendwann, das setzt sich dann fort, gehen die dann auch mal in die Karikatura oder irgendwo ins Satirikum in Greiz oder mal nach Frankfurt. Mhm. Und das haben wir immer so begriffen, dass wir hier so Basisarbeit machen. Dass wir die Leute erstmal an das Genre ranziehen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du hier kommst. Das sind auch Leute, die nicht gerade strotzen vor Wissen über Cartoons.
Ja, das kann ich natürlich dann nicht so beurteilen, aber ich merke schon, dass Leute mit skeptischem Blick, vielleicht sogar schlechter Laune reinkommen und dann irgendwie so mit so einem leichten Zucken in den Mundwinkeln wieder gehen und dann auch freundlicher sind. Das macht sich auf jeden Fall schon bemerkbar. Und aber auch viele, die sagen, die haben diese ganzen Eintrittskarten ja schon unglaublich lange gesammelt und immer wieder kommen. Das ist auf jeden Fall hier ein Anlaufpunkt auch für Wiederholungstäter. Und die aktuelle Ausstellung, die heißt Kaputte Bilder. Was hat's damit genau auf sich? Wie kamt ihr da drauf?
Naja, wir müssen ja immer ein Motto suchen. Es wird ja immer schwieriger, wenn du es zum 18. Mal machst. Weil ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die danach suchen. Also sie gucken mir ja auch immer die Bezeichnung an, die in Dresden für den Karikaturenpreis gesucht werden. Oder auch die Ausstellung in Kassel, die ja auch oft unter dem Motto stehen. Und wir hatten ja mal dieses Bilderprinzip erfunden, also mit den fiesen Bildern, wie du sagst, damit haben wir auch angefangen. Mhm. Aber wir haben ja gesagt, wir können ja nicht immer fiese Bilder machen, also ist ja auch langweilig. Und dann haben wir, und wir können auch nicht, also das Einfachste wäre natürlich gewesen, die besten Bilder hier zu zeigen, aber das zur Jahresmitte vom Vorjahr ist auch schon wieder zu spät eigentlich. Und kann man, also da haben wir dann eigentlich gesagt, wir suchen nach verschiedenen Themen und haben natürlich angefangen mit dem beliebtesten Thema, schwarzer Humor.
Also ich hätte jetzt Hunde gesagt.
Der ist ja natürlich auch überall drin. Nein, ach, Hunde.
Hunde und Katzen.
Dann kam nach dem ersten, was ja irre war, also das muss man jetzt hier auch nochmal sagen, diese erste Ausstellung, das war ja eigentlich nur entstanden, dieses Buch, weil Lappan zu seinem 25. Geburtstag ein Buch gemacht hat mit den besten Cartoons aus 25 Jahren als Sampler.
War das das mit der Benimmlehrerin vorne drauf?
Genau, mit Sottke.
Jo.
Genau. So, und dieses Buch hat mir so gut gefallen. Ich habe immer nach irgendwas gesucht, weil wir haben immer gedacht, du brauchst was, wo viel drin ist und was für die Leute, die wir hier ansprechen wollen, nicht zu teuer ist. Es muss kein Hardcover sein, es muss nur viel drin sein, dass die Leute das Gefühl haben, sie sehen was, dass sie erstmal rankommen. Und dieses erste fiese Bilderbuch, das für das Buch unserer Ausstellung war, wo Dieter Schwalm eigentlich den Titel erst nicht haben wollte, weil er ihm zu blutig war. Und dank Niki Heinrichs haben wir es dann doch gemacht, was ein Segen war, weil dieses erste Buch ist im Gegensatz zu den Katalogen, die wir vorher hatten vor unseren Ausstellungen, wir hatten ja schon 5 große Ausstellungen in Berlin, die Karikaturen so machen am Fernsehturm und so, die immer mit 3.000 oder 5.000er Auflage nie ausverkauft aufgelegt wurden, hat dieses Buch sich inzwischen 130.000 Mal verkauft.
Wow.
Das war auch der Grund, warum die Honorierung für die Bücher geändert wurde. Früher gab es immer für diese Sampler einen Festpreis und jetzt haben wir dann endlich gesagt, das können wir nicht machen. Wir müssen die Cartoonisten an dem Umsatz beteiligen. Jetzt wird auflagenmäßig immer weitergezahlt. Leider sind die nächsten Bücher nicht mehr so auflagenstark geworden.
Gut.
Und beim ersten Buch haben wir dann auch gesagt, alles, was wir hier eingenommen haben, das schmeißen wir in eine Veranstaltung. Wir laden die Cartoonisten alle ein nach Prerow und sind doch viele gekommen. Und das ist dann auch eine schöne Tradition geworden. Jetzt zurück zu den Themen. Wir sind ein bisschen abgeschweift.
Also das mit der Tradition, das ist ja durchaus auch erwähnenswert. Also du hast ja auch viel versucht, Abwechslung reinzubringen.
Genau.
Jetzt aktuell ist halt immer noch so diese Mix-Shows, wie man es so in der Comedy nennt, die dann an dem Abschlussabend dann im Grunde genommen läuft zwischenzeitlich, und da war ich auch dran beteiligt, hatten wir die Cartoonistenband.
Genau.
Die hier eine Woche proben durfte, was eher schlecht genutzt wurde mit den Proben.
muss ich aus eigener Erfahrung. Ist im Osten, ne? Also man geht auch gerne an den Strand und so, oder abends ein Bier trinken.
Naja, aber das war dann auch so eine Geschichte, die hier lief und immer schön was los und natürlich das halt das Klassentreffen. Man kann es ja gar nicht anders nennen.
So kann man es nennen, ja.
Und das ist immer großartig. Aber ja, kaputte Bilder.
Genau, kaputte Bilder zum Motto zurück. Also wir mussten nach Motten suchen. Und Motten. Motten, genau. Und da war natürlich das erste Mann und Frau reizende Bilder auch noch sehr gut. Ich glaube 60.000. Dann kamen Tiere, also nicht nur Hunde und Katzen, sondern Tiere überhaupt. Dann kamen so verschiedene Themen wie Arbeit, wie fitte Bilder und so weiter. Und wir haben gemerkt, wir dachten immer, wir können die Leute im Urlaub nicht noch mit diesen ganzen aktuellen Sachen irgendwie belästigen und machen lieber immer ein bisschen Humor mir die Ausstellung. Haben wir gemerkt, dass spätestens in der Corona-Zeit, als wir dann noch so Sonderteile hatten wie zum Thema Corona oder als Trump das erste Mal gewählt wurde, haben wir halt in die Ausstellung einen Trampelfahrt mit seinen ganzen, also mit den Cartoons, die zu ihm entstanden sind, aufgebaut und haben gemerkt, die Leute haben eigentlich Interesse an den Sachen, die aktuell sind und haben eigentlich...
Merkst du was? Da schließt sich ja ein Kreis zu dem, was du von Eulenspiegel in der DDR erzählt hast.
Genau. Das Interessante ist, aber da wir jetzt nicht beste Bilder nennen, beste Bilder Halbzeit oder also beste Bilder 0,5 nennen können, haben wir immer das gesucht, was so irgendwie zu der Zeit passt. Und hier kaputte Bilder war so, ich sitze da und denke, Mensch, was könnten wir da machen? Da kommt die Meldung, dass die Carola-Brücke in Dresden eingestürzt ist. Und das war dann sozusagen der Ideen geben.
Also Untertitel ist natürlich, was alles so schief läuft, Cartoons.
Genau.
Ich habe tatsächlich jetzt in der Woche, in der ich Cartoonist vom Dienst bin, dazu gehört eben ja nicht nur für unsere Hörer, dass ich eine Live-Show hatte und Cartoonzeichenkurs, sondern auch 4 Stunden am Tag an der Kasse sitze, direkt ganz nah am Publikum. Und in der ganzen Zeit jetzt, ich hatte tatsächlich eine Beschwerde, dass kaputt ja so negativ klänge. Ja, dachte ich.
Naja, das Problem ist, wir hatten mal vor 4 Jahren prima Bilder, da haben wir also gesagt.
Ja, die sind ja gar nicht prima.
Nee, da haben wir damals, so hieß die Ausstellung prima, und da haben wir gesagt, das ist alles so scheiße in der Welt. Wir machen jetzt mal prima Bilder, weil Cartoons können die Welt verändern. Wir machen jetzt mal so, wie es sein sollte, vielleicht wird die Welt dann noch besser. Das hat nicht funktioniert. Die Ausstellung fanden die Leute nicht so gut, die fanden prima nicht gut, die wollen immer so, die fanden, vorher hatten wir blöde Bilder, das fanden sie sehr gut, und verrückte Bilder. Die wollen immer so ein bisschen was Negatives. Und ist ja
aber
nicht
es darf
alles
auch
negativ.
Nicht zu hart sein. Ne?
Nein, ist ja auch nicht alles negativ. Aber ich sehe jetzt gerade hier das Bild von Gimmick, zum Beispiel Scheißen und Dubai Scheißen, ist doch sehr lustig.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber ja, ich meine, es bietet sich ja halt auch an, was halt gerade alles so läuft. Ich meine, der Cartoon und die Karikatur, Tageszeitungskarikatur, wir haben ja auch viele Tageszeitungszeichner unter den Cartoonisten hier, da bleibt das ja gar nicht aus, dass man jetzt auch an tagesaktuellen Themen sich abarbeitet und dass die dann auch mal so ein Forum kriegen. Ja, aber hast du, wenn man jetzt, wir hatten ja gerade DDR, wir haben jetzt im Grunde genommen so die ganze aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, siehst du da Parallelen? Machst du dir Sorgen, wo sich das gerade alles so hinentwickelt?
Ja.
Ja. Wir sind, da muss man ja nochmal dazu sagen, in Prerow sind wir ja auch in einer Region, in der die AfD wirklich die höchsten Wählerraten hat, ne?
Die haben hier 33% und das ist das Besondere an Prerow. Denen geht's hier im Vergleich zu vielen Ortschaften, die im Inneren von MacPom sind und wirklich abgehängt sind, wo also wirklich die jungen Leute abhauen, weil nichts mehr ist. Mhm. Denen geht's hier richtig gut. Also, aber die haben hier eine Eigenschaft, die habe ich in den 18 Jahren sehr mitbekommen. Die sind immer am Nörgeln, egal was ist. Also irgendwas passt ihnen immer nicht. Und so kann ich mir das nur erklären. Du musst ja sehen, jetzt mal nochmal auf die Besucherzahlen zu kommen. Erstens sagt man, der Ort ist nicht so voll wie sonst, weil es alles sehr, sehr teuer geworden ist. Und wenn Familien hier mit Kindern herkommen sollen in den Ferien, ist das für sie schon ziemlich heftig. Aber man muss auch sehen, wir sind natürlich Hauptanlaufstelle für die neuen Bundesländer, also für die ehemalige DDR. Und wenn wir uns
als Urlaubsort jetzt. Ne?
Als Urlaubsort, ja. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahlen jetzt nicht nur hier, sondern in Brandenburg oder Thüringen oder Sachsen angucken, dann ist mir ja klar, so wie die da gewählt haben, so kommen die auch hierher. Und die also AfD gewählt haben, die kommen mit Sicherheit nicht in die Ausstellung. wenn wir wüssten, die hätten die gewählt, würden wir es vielleicht auch gar nicht reinlassen, weiß ich nicht. Aber Dieter hat mal gesagt, wenn Björn Höcke käme, würde er ihn nicht reinlassen. Er würde auf sein Hausrecht bestehen.
Sagen wir mal so,
also ich würde
ihn reinlassen. Bei den Cartoon-Zeichnern und Zeichnerinnen ist es ja so, dass die von Haus aus ja eher links anzusiedeln sind. Und wer dann in die Ausstellung geht und eher rechtes Gedankengut hat, dem ist dann hier auch nicht zu helfen.
Nee, aber die Leute, jetzt mal so, also das fand ich ganz interessant, es gab mal eine Bürgermeisterin, die macht seit 40 Jahren ehrenamtlich Bürgermeisterin in so einem Ort in Thüringen. Und die sagt, die sollte mal erklären, warum in ihrem Ort 45% oder noch mehr AfD-Wähler sind. Und vor 10 Jahren dieselben Leute waren es nicht. Also sind ja keine neuen Leute hingekommen. Also die Leute müssen, und sie sagt, sie kennt die alle. Und sucht nach den Fragen, warum sind die AfD-Wähler? Und dann kommen so Antworten wie, ja, der Westen interessiert sich nicht für uns. Und die wollen, weiß ich nicht, wir sind abgehängt, die Jungen wollen sowieso nach alle rüber. Das ist natürlich alles merkwürdig, also weil sie haben ganz vergessen, was alles sich verändert hat. Das wissen die nicht mehr. Was viel, viel besser geworden ist, das wird alles außen vor gelassen. Aber sie sagt eben, das sind dieselben Leute. Also versteh mal, also da ist irgendwas passiert da, was mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst macht.
Dass das gar nicht so fassbar ist, weshalb
die... Ist nicht fassbar und ich warte immer, wenn jemand immer sagt, lass die mal erstmal rankommen oder so. Aber was ich von denen manchmal höre, dann habe ich richtig Angst, wenn die mal dran sind. Dafür habe ich auch zu viele Szenarien oder Bücher gelesen, wo das beschrieben wird, wie das ist, wenn die rankommen. Wie schnell das gehen kann, dass das kippt und so. Davor habe ich nicht Angst. Also das möchte ich. Also
ja, ich meine, wir kriegen es ja gerade tatsächlich auch in dem westlichsten Land, was man sich so vorstellen kann, überhaupt kriegen wir es ja vorgelebt in den Vereinigten Staaten.
Ach so, in den USA, ja klar.
Also was Trump da teilweise einfach alles niederwalzt. Man fragt sich ja Gewaltenteilung und Gerichte und sowas und der macht ja trotzdem einfach.
Ja, und wie einfach nicht, das ist. Es ist aber nicht so, dass die Leute das nicht wollen. Also wir denken immer, das wollen die nicht. Es gibt bestimmte Leute, die sich nicht wollen, aber es gibt auch viele Leute, die das wollen, weil da in dem Land ist ja eine totale Spaltung. Das Land ist ja so groß, dass da völlig unterschiedliche Denkweisen sind. Und der kann das machen, weil die anderen, die haben keine Antworten auf diese komplizierten Fragen. Wenn ich mir unsere Regierung angucke, wie das wieder jetzt vonstatten geht, das ist ja auch schwer. Aber das zu lösen, diese Antworten, die haben die anderen auch nicht. Aber die nutzen diese, wie immer in diesen Zeiten, nutzen die diese Unfähigkeit oder diese Situation aus, dass die Zeit also uns vor Problemen stellt, die so schwer sind. Die ganze Welt ist doch jetzt kaputt irgendwo, wenn du es guckst.
Ja, deswegen ist das Thema ja eigentlich perfekt.
Ja, kaputt, ne? Die Welt ist kaputt, ja. Nur in Prero ist noch schön.
Nur in Prero ist noch schön. Du, ich möchte jetzt auch gar nicht so weit runterkommen, beziehungsweise vielleicht kommen wir gleich wieder runter, weil ich habe ja auch schon mit Dieter im Rahmen des Podcasts gesprochen und mit Saskia und wir machen ja, Uli und ich, das als Cartoon-Podcast und wir reden natürlich über dies und das, aber eben auch Hardcore, was Cartoon zeichnen. Und Dieter hatten wir mal gefragt, welchen Tipp er jungen Cartoon-Zeichnern geben würde, um heute was zu werden.
Und welchen hat er gegeben?
Naja, das ist so das, was er damals, als ich irgendwie ein junger Bengel war, ja auch sagte. Viel zeichnen, viel zeichnen, möglichst zusehen, irgendwie viel zu veröffentlichen, sich eine Fanbase aufzubauen, einen Wiedererkennungswert zu entwickeln und dann nochmal wiederzukommen. Sich bei ihm nochmal zu melden.
Was anderes kann ich letztendlich auch nicht sagen. Ich weiß bloß nicht, ich bin da jetzt ein bisschen anders, beziehungsweise die Zeit hat sich jetzt auch so verändert, dass ich gerade das Gefühl habe, also dass wir das hier noch machen, gut, also aber ich finde, der Cartoon, das Genre hat es im Moment sehr schwer und ich weiß nicht, wo es hingeht. Also es geht also momentan.
Das meinte ich gerade genau. Mit, wir kommen wieder runter. Ja. Wahrscheinlich KI. Dann diese...
Ja, nicht nur KI, also fehlende Veröffentlichungsmöglichkeiten.
Ja, Tageszeitung, die Aufmerksamkeitsschwelle allgemein.
Die Aufmerksamkeitsschwelle, die Konkurrenz durch Memes, die natürlich ganz schnell durch die, also viel mehr konsumiert werden, vor allen Dingen durch die junge Generation. Beim Cartoon ist es ja auch so, das ist meine Erfahrung gerade bei Postkarten, du musst, der Betrachter muss erstmal den Strich mögen, um zu gucken, wie der Inhalt ist. Das siehst du an Postkarten. Wenn der zum Beispiel der Meinung ist, Hauck und Bauer können nicht zeichnen, dann guckt er sich den Witz auch nicht an. Wenn er aber der Meinung ist, genial, dass sie so krakelig zeichnen, dann guckt er sich das an. Perchet hat das gut drauf gehabt. Also und Uli Stein letztendlich auch. Also je neutraler die Figuren sind, umso eher rezipieren die Leute diese Sachen.
Ja, gerade bei Martin Perscheid ja ist ja dadurch, dass er im Gesicht hinter der Brille nur zwei Pünktchen malt und teilweise auch gar keinen Mund. Ja. Der Betrachter hat dadurch eine Projektionsfläche, wo er sich besser drin selbst wiedersehen kann. Bei Hock und Bauer, da passt das natürlich hervorragend, also dieser schnelle Strich super zu den Witzen. Ne? Also,
ja, natürlich. Ich meine, ich rede jetzt nur davon, ich wollte nur sagen, dass nehmen wir mal die Cartoon-Postkarte. Als wir anfingen, hat die Postkarte, glaube ich, die Briefmarke 40 Pfennige.
Also wir reden über etwas unter 20 Cent.
Genau. Und wir sind jetzt bei 95 Cent. Wir haben jetzt die Situation, dass das Porto demnächst also höher sein wird als die Karte selber, als der Preis der Karte selber. Und das macht natürlich die Karte tot, abgesehen davon, dass die Leute die Karten fotografieren, sich die lieber so schicken, als dass sie die kaufen. Wir haben ja hier extra Schilder angemacht. Bitte nicht fotografieren. Und wir erklären es den Leuten noch und dann sind sie sehr einsichtig, dass wir sagen, wenn ihr die fotografiert, hat der Zeichner überhaupt nichts davon. Wenn er sie verkauft, hat er wenigstens 20% von dem Kaufpreis. Und du siehst also diese ganzen Sachen, die sind also eher auf dem absteigenden Ast. Wenn ich in Buchhandlung komme, sehe ich immer diese Schmuddelecken mit ein paar Cartoon-Büchern, meistens Ralf Rute. Und dann ist vielleicht so ein bisschen Comic dazwischen gemixt. Gut,
die Sampler sind aber auch noch prominent vertreten.
Das hat ja, man stimmt, ja nicht unter dem Tisch. Die Sampler sind noch das Flaggschiff. Aber du siehst ja auch beim Programm von Carlsen, also Lappern bei Carlsen, Personalbücher gibt es gar nicht mehr. Früher hat Lappern immer gesagt, okay, wir machen Uli Stein, verdienen damit viel Geld und machen dann aber eben halt auch für das Gesicht des Verlages eben auch Bücher, wo wir wissen, die verkaufen sich nicht, das ist gut, nicht so gut, aber es ist gut, wenn wir da den Herstellpreis rausholen. Aber wir fördern damit die Cartoonisten. Das alles wird schwieriger. Der Cartoonist heute nutzt natürlich das Internet, um sich auch diese Fanbasis zu schaffen.
Ja, aber damit muss man halt auch echt abwägen, wie viel man da reinstellt.
Genau, weil das ist kostenlos, ne?
Ja,
oder man macht irgendwie.
Das ist halt genau das hausgemachte Problem seit über 20 Jahren, was die Tageszeitung natürlich auch komplett verkackt haben. Ja. Man hat anfangs alles umsonst ins Internet geschmissen und heutzutage kriegt man die Leute nicht mehr umerzogen, dass Arbeit auch bezahlt werden will. Und da muss man auch als Cartoonzeichner, Cartoonzeichnerin natürlich aufpassen, dass man da das nicht auch noch mit anheizt. Dass man auch vielleicht klar macht, dass da ein Mensch hintersteht, der sowas macht und davon leben muss, versucht zu leben. Und vielleicht muss der Cartoon halt auch mehr wieder zu so einer gewissen Anerkennung als Kunstform kommen, dass das im Gegensatz zu den Memes, die so schnell gemacht sind, dass da das Handwerkliche auch besser anerkannt wird und vielleicht auch als Kritiker nun selbst mehr analog gearbeitet wird und vielleicht immer wieder Originale produziert werden, statt ausschließlich digital zu arbeiten. Das könnte.
Kommt darauf an, für welchen Zweck sie gemacht werden. Also ein ja, ist schon richtig.
Ja, ich merke persönlich ja so eine gewisse Entwicklung, dass die Leute auch wieder irgendwie sich was etwas Handgemachtes an die Wand hängen.
Ja, und Ausstellungen sind natürlich auch schöner, wenn man Originale sieht und nicht nur irgendwelche Drucke, ist schon klar.
Das ist so die Gegenentwicklung zu dieser Mimisierung und KI-Sachen.
Aber trotzdem, es gibt ja noch ein paar positive Sachen. Das muss man ja auch sehen, wenn jetzt jemand anfängt. Es gibt ja zum Beispiel die Karikatura, die sich wirklich um die Leute kümmert mit ihren Sommerakademien, wo also gestandene Cartoonisten über eine Woche Leute anleiten. Es gibt so eine Sachen wie hier Inselwitz, finde ich auch gut, wo sich Cartoonisten treffen, gemeinsam zeichnen, austauschen. Alles, wo gemeinsam was passiert, wo man sich austauschen kann, ist gut. Es ist auch gut, dass es immer noch so eine Sachen wie Deutscher Karikaturenpreis gibt, wo sich die Leute, die sonst immer irgendwo einzeln sitzen, austauschen können. Muss man dazu zurückgehen nochmal auf die Wende, weil das war eben das Tolle, als wir damals in Berlin sozusagen vereinigt wurden, waren denn die Westkollegen allen voran, Erich Rausenbach, die waren so kollegial zu den Ostkollegen, obwohl sie das ja eigentlich sozusagen Konkurrenz für den Markt war, die haben denen die ganzen Sachen erklärt, die nicht kannten, also wie man an die Zeitungen rangeht, wie das mit den Honoraren ist, alles wunderbar, das war richtig schön, das hat richtig Spaß gemacht. Und das ist vielleicht ein Vorzug unter den Cartoonisten, dass da im größten Teil das alles sehr kollegial läuft und dass man wirklich, wenn man da versucht zu kommen, also ich habe nur das Beispiel jetzt ja der Maxim Seehagen, der kommt ja jetzt auch wieder, der sich sehr bemüht und der dann natürlich auch von allen aufgenommen wird und von allen aufsaugt, was kann er für sich nehmen. Und das sind so Sachen, die finde ich richtig gut. Aber ansonsten, das weißt du ja selber, wenn man den Job macht, ist nicht einfach, damit Geld zu verdienen.
Ja, manchmal ist es auch extrem unangenehm, immer so dieses Klinkenputzen. wenn man wirklich davon leben muss, führt ja kein Weg dran vorbei. Ja. Und eben vielleicht auch zum Beispiel so Sachen wie auf die Bühne zu gehen, um einfach ein gewisses Spektrum einfach breiter zu haben.
Aber das finde ich auch gut. Das fand ich eigentlich, das war auch eine Sache, die ich uns mal anrechne, dass wir hier immer schon von Anfang an gesagt haben, wir geben euch hier eine Bühne. Also hier, wir haben ja damals angefangen mit kleineren Sachen. Am Anfang warst du ja auch mal im Café, das war auch eine schöne Veranstaltung.
Ja, das war super.
Und haben dann immer gesagt, wer jetzt noch nicht so richtig Bühnenerfahrung hat, der kann sich jetzt bei dieser Live-Show, wo jeder 15 Minuten einfach nur mal auf der Bühne seine Cartoons auf welche Art auch immer zeigt und sieht, wie das Publikum reagiert, ist schon mal der Anfang. Dann die nächste Stufe ist so eine kleine Show, 45 Minuten. Und dann eben der Schritt, den du ja dann auch gemacht hast, dass man jetzt richtig mit einem kompletten Bühnenprogramm, ähnlich wie ein Comedian oder so, mit einer speziellen Form richtig auf Tournee geht. Also wie du es machst, wie es Pio macht, wie es Olli Dobrik macht.
Da hast du natürlich auch den perfekten Überblick. Ja. So, du hast immer den zeitlichen Abstand. Du hast das jetzt bei mir ja von Anfang an mitgekriegt. Genau. Du saßt gerade hier im Café, 30 Leute ungefähr, war richtig voll.
Nee, mehr, voll. War so richtig voll. Also war
und, aber ich habe die ganze Zeit da so ein bisschen verschüchtert noch vor der Leinwand gesessen und jetzt... Mich hält da nichts mehr auf dem Stuhl, weil ich denke, du musst den Leuten noch ein bisschen mehr Angriffsfläche bieten.
Obwohl, es war schon trotzdem ein schöner Abend, weil ich merke das immer, wenn die Leute rausgehen und bei dir hängen bleiben und sich von dir Sachen signieren lassen und was kaufen, dann hat es funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich wurde sogar jetzt die darauffolgenden Tage noch mehrfach angesprochen. Ja. Du erinnerst dich daran, dass ich gesagt habe, ich habe ja so ein bisschen ein Bit, nennt man in der Comedy, so einen Themenbereich, über das Cartoon-Zeichnen an sich. Und ich hatte da ja diese Fragen, die man so gestellt bekommt. Und ja, was man oft zu hören bekommt, ist, was machen Sie beruflich? Und da ist tatsächlich am nächsten Tag jemand zur Kasse gekommen und hat zwei Vorschläge auf den Zettel eingereicht, was ich dann antworten könnte.
Und
ein, also der Schöne, den ich wirklich witzig fand, da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln, Gegenfrage: Sind Sie Steuerbeamter? Oder arbeiten Sie beim Finanzamt?
Ja, okay.
So, das fand ich, kann man wirklich so bringen. So. Das ist jetzt Schlagfertigkeit für die Hosentasche dann zukünftig. Den werde ich dann auch benutzen. Oder gerade noch hier an der Pommesbude das Pärchen aus Oberhausen getroffen, die sich nochmal für den Abend bedankt haben. Und das hatte ich ja auch erzählt, das war absurd. Die kommen nach Prero und ich habe bei der Arbeitsstätte des Mannes, der hier die Karten gekauft hat, hatte ich vor ein paar Wochen noch an der Ludwig-Galerie in Oberhausen gespielt. Und
da muss der arbeiten, Michael.
der arbeitet genau da.
Naja, aber wenn er arbeitet, kann er nicht irgendwie zu einer Veranstaltung kommen.
Naja, es war eine Abendveranstaltung. Ach, er hätte auch einfach, der wollte keine Überstunden machen.
Genau.
Er muss dann nach Prero kommen und Nachbarort im Ruhrgebiet, ne? Und kommt dann hierhin und kommt dann in die Show. Das sind so Erlebnisse, das ist super schön. Und ich glaube, mit super schön und irgendwie ein paar positiven Worten sollte ich dich jetzt auch nicht weiter ausquetschen, bevor wieder irgendwas Negatives kommt. Oder bevor wir jetzt noch anfangen, über irgendwen zu lästern. Du, Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich die Woche wieder da sein durfte. Und wie schön du das hier alles organisiert hast. Und ich hoffe, unsere Hörer hatten jetzt auch ein wenig Spaß, weil dein Name ist ja schon oft gefallen.
Negativ war.
Ach nein, dein Name ist ja schon oft gefallen. Und jetzt haben unsere Hörer dann auch mal die Stimme hinter unseren... Nein, nicht Lästereien.
Hinter der Wahrheit.
Hinter der Wahrheit. Dankeschön, Wolfgang.
Bitte.
Tschüss.
Tschüss.